für die Schule.
Ja, eben. So, und hier auch nochmal. 17.06.16.
Dankeschön.
Dankeschön.
Im Winter sind es nur 6 Termine?
Merkwürdigerweise. Die hat extra draufgeschrieben, also das sei in diesem Semester so. Ich verstehe es auch nicht. So, jetzt haben wir aber da uns lange aufgehalten. Ich wollte ja weitergehen, nämlich zu dem zweiten nur einen Satz, dass also in dieser Form jetzt hier Gott sich zeigt und erscheint. Das ist klar. Was dabei in der Tradition beim Kusana vergessen wird und auch noch bei Papata Rana vergessen wird, ist, Rana sagt zum Beispiel, alles Seiende will sich ausdrücken. Aber er sagt nicht, so wie auch bei der Erscheinung, ich will mich zeigen, erscheinen, ich will mich ausdrücken, dass ich mich immer jemandem gegenüber ausdrücke, dass ich immer jemandem erscheine. Dieses Dialogische, das ist irgendwie so merkwürdig selbstverständlich für die Leute, dass das nicht vorkommt. Daran liegt mir aber sehr. Also ich will sagen, Erscheinung gibt es nur, indem Gott jemandem erscheint. Offenbarung gibt es nur, weil er sich jemandem offenbart. Und weil das verschiedene Leute sind, deswegen haben wir ja auch ein Plural der Wahrheiten dann, weil er sich jedem eben auf seine besondere Weise zeigt. Und davon ist jetzt am Schluss noch zu reden, denn zugleich habe ich nämlich, obwohl das bei ihm nicht vorkommt und nicht thematisiert wird und das hier nicht auftaucht, ist es doch bei ihm der Sache nach da und das möchte ich jetzt ansprechen. Also ich habe das schon mal deutlich gemacht an diesem Satz, den ich an sich liebe, von Karl Kraus in seinem Liebesgedicht an die Sidonie von Laderni, wo er sagt, hab ich dein Ohr nur, find ich schon mein Wort. Wo ich sage, das ist falsch. Er müsste sagen, hab ich dein Ohr nur, find ich unser Wort. Denn das Wort ist niemals bloß das Wort des Sprechenden, sondern immer des Sprechenden und dessen, zu dem er spricht. Weil niemals einfach, wie ich immer gesagt habe, nicht einfach Müller und Meier miteinander reden, sondern Müllers Meier mit Meiers Müller. Und so wie wenn eben zwei Menschen in der Zeugung eines neuen Kindes nicht sagen, empfängst du mich nur, dann finde ich schon mein Kind. Nein, das ist nicht mein Kind, unser Kind. Und so muss es so heißen, das ist nicht mein Wort, sondern unser Wort. Weil es ein aktives, ein bewegendes Hören gibt. Und deswegen sage ich immer, die Völker haben die Regierungen, die sie verdienen, und die Studenten immer die Profs, die sie verdienen. Wenn die eben entsprechend inspirierend da sitzen und hören, dann kriegen sie auch was Gutes zu hören. Nicht? Weil das wirklich also mitgeleistet wird und mitgetan wird. Diese Gemeinsamkeit, die dort hineingehört. Also ich darf nicht einfach so hinmalen A und B und die unterhalten sich und dann ist das Wort hier, weil A das Wort jetzt sagt, ist also dann nur das Wort klein a, sondern das ist immer auch das Wort klein a, klein b. Denn es wird auch mit von dem Hörenden mitbestimmt, wie was gesagt wird oder wie was gemeint ist. Das ist niemals einfach so, dass der eine ein fertiges Wort da bloß sagt, sondern aus dem Gespräch entsteht eben dieses Gemeinsame, was dabei herauskommt. Und bei einem glückenden Gespräch erst recht, es gibt also das dem anderen ins Wort fallen, aber es gibt auch dem anderen das Wort aus dem Mund nehmen oder so. Jetzt in diesem Sinn des wirklich Zueinanderstimmens, das da eigentlich hingehört. Und das will ich jetzt deutlich machen an dem Buch von ihm, das auch Kurt Flasch, also als sein Schönstes findet, wie ich auch, nämlich De Visione Dei, vom Schauen Gottes. Wobei der Genitiv doppelt zu hören ist, Gott wird geschaut und Gott schaut. Das ist beides drin. Das waren die Benediktiner vom Tegernsee, da wo jetzt ein Gymnasium ja drin ist, ne? Und die waren befreundet mit ihm und er hat das ihnen auch versprochen und ist aber mit seiner Arbeit da als Legat und so, war so eingespannt, dass es länger gedauert hat. Aber irgendwann haben sie den Text gekriegt, De Visione Dei, und dann hat er ihnen auch mitgeschickt das Bild eines, wie man damals sagte, Allessehenden. Das kennen Sie aus Schlössern oder Burgen oder Klöstern. Man malt also ein bisschen so im fast Halbprofil und setzt die Augen so ein bisschen schief, dann wirkt das so, wenn man da steht und man geht an dem Bild vorbei, als ob die Augen von dem Bild einem folgten. Und da, wo man steht, guckt es einen an jeder Stelle an und zugleich, wenn man sich bewegt, geht er mit. Und da hat er ihnen also etwas mitgeschickt, so ein solches Bild, eine Kopie vom Rocher van der Weyden, und hat dann gesagt, die sollen das in ihrem Kapitelsaal aufhängen und sich im Halbkreis drumherum stellen. Und dann werden die sehen, dass jeder von Gott so angeschaut wird, als ob nur er angeschaut würde und als ob Gott mit jedem mitgeht, der für sich geht. Wenn er das also jetzt abschreitet, begleitet ihn dieser Blick. Ich finde das eine geniale Idee, so zwischen Mittelalter und Neuzeit, mit diesem erwachenden Individualismus und der Rolle des Einzelnen, dass er hier zeigt, Gott ist für alle da und zugleich für jeden so, als ob er nur für den da wäre. Das macht er da schön deutlich in der Sache. Das spricht er da an. Er geht aber auch da jetzt nicht auf das ein, was ich jetzt dazu sage. Nämlich, wie erkenne ich die Göttlichkeit in Anführungszeichen dieses Bildes? Die Göttlichkeit besteht ja nicht darin, dass dieses Bild, die Blicke mir folgen, wenn ich mich bewege, sondern das eigentlich Göttliche in Anführungszeichen ist, dass während es mir so folgt, als folgte es nur mir, folgt es dem anderen so, als ob es nur um ihn ginge. Und wie kann man das erkennen? Das möchte ich eben ansprechen. Das heißt, wir stehen dann alle da so, also die Mönche stehen da alle so da, ne? Und ich sage, das Bild guckt mich an. Und dann sagt der Mitbruder, das Bild guckt mich an. Und ich, in der Tugend noch nicht sehr weit fortgeschritten, sage, geh mal zum Augenarzt, das kann nicht sein, denn es guckt ja mich an. Dadurch, dass ich das sage, erstmal ist es nicht nett. Zweitens bringe ich ihn wie mich darum, was ich eigentlich sehen sollte, nämlich dass jeder von uns so angeguckt wird, als wäre er der Einzige. Genau das hat sich mir dann entzogen. Jetzt, 4 Wochen später, ich bin in der Tugend fortgeschritten, außerdem ist es jetzt der Prior, der da sagt, er guckt an, dann gehe ich in der Demut jetzt zum Augenarzt. Auch keine Lösung. Nicht? Dritte Lösung, ich stelle mich dahin, wo der andere ist. Tatsächlich, da steht er hin, aber jetzt steht doch niemand mehr. Nicht? Also was bleibt mir übrig? Nur das, dass ich meinen Augen glaube und traue und dass ich dem anderen sein Wort glaube, obwohl das von mir abweicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich schon öfter angesprochen habe. Ich mache einen Unterschied zwischen unvereinbar und kontradiktorisch. Wenn ich sage, es schaut mich an, und er sagt, es schaut ihn an, dann ist das unvereinbar für uns. Wie sollen wir das zusammenbringen? Aber es ist nicht kontradiktorisch. Kontradiktorisch wäre, wenn er sagt, er guckt dich nicht an. Das wäre ja kontradiktorisch. Nicht? Das würde ich nicht respektieren. Aber wenn er sagt, der kann dich gar nicht angucken, weil er mich anguckt, dann hat er eben was Falsches gesagt. Das heißt, wir kriegen es nicht zusammen. Es ist nicht vereinbar, dass er mich anschaut und dass er dich anschaut, wenn man das so sieht, außer wir wissen, was da für ein optischer Trick jetzt dahinter steckt, aber um den geht es ja nicht, nicht. Sonst geht ja hier um, das ist ja nur ein Bild, es geht ja um die Wirklichkeit. Dass also hier gesagt wird, ich kann also alleine, habe ich zwar eine Gotteserfahrung für mich, das ist wahr, das ist das eine, jeder von uns ist unmittelbar zu Gott, nicht? Ich Gott und du Gott. Also ich habe einen direkten Draht zu Gott, aber ich habe zugleich noch eine Erfahrung Gottes über das Du. Denn zwar macht jeder von uns erstmal seine eigenen Erfahrungen. Das könnte man den Kafka-Teil nennen. Also nach diesem berühmten Gleichnis von ihm, wo er sagt, man steht da vor der Tür zum Gesetz und diese Tür ist nur für mich da, wenn ich dort drin bin. Dann ist es richtig. Was der Kafka weglässt, ist, dass zwar jeder von uns durch seine Tür zu gehen hat, aber dass er, was er dort sieht, nicht bloß für sich hat, sondern zugleich den anderen weiterzugeben hat. Und da gehört dann dieses von mir auch schon oft angesprochene Geschichte vom Clive Staples Lewis hin, wo er sagt, von 3 Freunden A, B, C. Wenn C stirbt, verliert eben A nicht nur C, sondern auch alles, was an B nur aufleuchtete, wenn C zu Besuch kam. Das habe ich schon öfter hier angesprochen, eben gesagt, dass ich das eben auch genau weiß, weil das eben jetzt fast 30 Jahre sind, dass da mein bester Freund gestorben ist und seither diese Seiten an meiner Frau nicht mehr aufleuchten, die nur aufleuchtete, wenn der jetzt kam. Sodass ich also nicht bloß verloren habe den, sondern auch nochmal Seiten an meiner Frau. Man kann ein Mensch kann den anderen nicht an allen Stellen anzünden. Und so behaupte ich, so habe ich mal meinen Studenten gesagt, jeder von uns und jede von uns hat einen Blick auf die Welt, auf Gott und auf alles, das in dieser Weise nur er oder sie hat, sonst niemand. Und wo dann die Ewigkeit, ja, da haben wir ja Zeit genug, ne, dorthin gehört, dass man das von den anderen erfährt. Sodass auch der große Augustinus, der natürlich sehr viel weiß und gesehen hat und für uns alle wichtig ist, nicht, dass der trotzdem von jedem von uns was lernen kann, was er noch nicht weiß. Und deswegen sagt also Paulus, schreibt im Brief an die Römer, er freut sich, wenn er da hinkommt, weil sie sich gegenseitig im Glauben stützen können. Jeder erzählt von seinen Erfahrungen mit Gott und bereichern so den anderen. Weil jeder, so sieht man ja schon, wer ist Jesus? Da haben sie schon im Neuen Testament, haben sie schon mal wenigstens drei Jesusbilder, die sie nicht zusammenrühren können, die Synoptiker, Paulus und Johannes. Sondern es sind einfach verschiedene Perspektiven, die für sich nicht in eins gebracht werden können, sondern die sich einfach ergänzen, bereichern und differenzieren nochmal. Und dann geht das weiter in der Kirchengeschichte. Der Christus, der Benediktiner ist ein anderer als der Jesuiten oder der Franziskaner. Und so, wo nochmal wieder einfach ein solches Bereicherung des Bildes hineinkommt, die es einfach gibt. Das heißt, unser Gebet heißt eben nicht einfach mein Vater, sondern heißt Vater unser. Nicht, weil es tatsächlich diese Gemeinsamkeit da braucht und hingehört. Und dass er das in diesem Bild, finde ich, zeigt, auch wenn er es selber jetzt nicht groß in der Weise vorführt. Und das sollte man nicht vergessen. Bei den Katholiken ist das sowieso wenigstens der Sache nach eigentlich stärker da, dass das damit hingehört, dass zum Beispiel die Eucharistie ja bei uns unter diesem Bild steht, zu sagen, da wir alle von dem einen Brot essen, bilden wir einen Leib. Während ja in der klassischen lutherischen Tradition das Abendmahl eher so etwas ist wie bei den Katholiken die Beichte. Das ist eine Begegnung des Einzelnen mit Christus und seine Sünden werden ihm genommen in der Form. Da tritt dieser Gedanke, dass wir, weil wir vom einen Brot essen, ein Leib sind, tritt dann nicht in derselben Weise so auf, wie das also im Katholizismus ist. Deswegen gibt es da eben auch eine stärkere Zuspitzung, einen größeren Ernst und alle Dinge, die dort hineingehören, bei den evangelischen Christen bis hin, dass da auch also die Belastung durchs Gewissen größer ist als bei den Katholiken, weil die dann einfach so, und da gehen wir eben zur Beichte. Also früher haben die so gesagt, heute haben die keine Sünden, dann müssen sie auch nicht beichten gehen, nicht? Denn heute sind wir alle brav, deswegen kommen wir ja alle in den Himmel. Nicht bloß im Fasching, sondern überhaupt. Nicht? Und das ist eben die Frage, ob das so stimmt. Nicht? Wo da jetzt der Ernst hingehört, bis zu den Suizidzahlen, einfach die dort größer sind, weil eben die Anforderung stärker ist. Sodass da auch viele sich dann merkwürdig darüber wundern, das muss man auch ein bisschen mitsehen. Der letzte Katholikentag da eben in Leipzig, nicht? Und für die sagen ja, diese komischen Katholiken, das ist schon was. Ich weiß, mein Vater erzählte das schon von den Studienfreunden, wir kommen aus Mitteldeutschland eigentlich, und sagte, die Studienfreunde, die dann im Rheinland studiert haben, und sagte, ja, mit den Bürgerfrauen, die gingen dann einfach am Sonntag bichtieren und hinterher dann waren sie weiter, die Geliebten. So ist das bei den Katholen halt. So ist es hoffentlich nicht überall und immer nicht. Aber das war so eine Geschichte, die kriegte ich schon als Kind erzählt von meinem Vater. Dass das da also da so sei, da im Rheinland. Ist das ja auch ein bisschen komisch im Rheinland, das fand ich ja auch, wie ich dahin kam, dieser rheinische Katholizismus, aber wie dem auch sei.
Ich habe es ja ganz verstanden, wie die Basis, was?
Der hat eben erzählt, dass die sagen, ja, die mit den Bürgerfrauen haben die Studenten dann geschlafen oder so und dann sind die am Sonntag vorher eben zum Beichten gegangen, da sitzt ja immer vor der Messe dann jemand schon im Beichtstuhl oder so und dann konnten die dann zur Messe gehen und dann am Montag ging es wieder weiter und sagte, so ist das mit den Katholiken. So ist es natürlich nicht, aber bei einigen offenbar. Nicht? Und das war so ein Bild, was die so im Kopf hatten, ja, diese Katholen, ne? Dass man das so sehen muss. Nicht? So, das sind so die Klischees, die man so voneinander hat, nicht? In der Form. Und da ist natürlich was dran, es sind Klischees, aber trotzdem sind sie nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nicht? Also ist schon eine Gefahr der Magie bei den Katholiken, da haben wir schon öfter davon geredet. In der Form des Aberglaubens. Die Gefahr der Evangelischen ist eher, dass sie sagen, das ist alles nur symbolisch, das ist eigentlich nicht so ernst gemeint oder so, bei den Sakramenten zum Beispiel. Nicht? Dass man das einfach so ein bisschen sehen muss und dann muss man auf beiden Seiten aufpassen und gucken. Ja, nicht? Ja, nicht? Und das, so, das hat man dann oft also zu hören gekriegt. Das ist mir auch öfter begegnet, dass das so ist. Also, bei ihm ist das jetzt nicht das eigentliche Thema, aber mir ist das also wichtig, das hier dazu zu nehmen und zu sehen, dass wir also hier die Gemeinsamkeit brauchen, um eben zur Wahrheit zu kommen. Bitte?
Wenn Sie vorher gesagt haben, dass der Mensch nicht gerne einen Menschen bestimmen lässt, ja, ist das zwar aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts natürlich verständlich,
ja,
wobei die Menschen sich heute wohl in ähnlicher Weise, ohne sich dessen bewusst zu sein, auch weiter bestimmen lassen von der Masse von Menschen.
Sehe ich auch so, ja.
Aber was bleibt dann übrig? Wenn ich sage, die Gottesbegegnung nicht mehr habe, dann begegne ich mir nur noch selber und dann wird es eigentlich nicht wirklich besser.
So ist es. Sie haben völlig recht. Sehe ich auch so.
Ja.
Ja, ja. Eben, denn wo soll ich dann eigentlich die Würde hernehmen? Das ist ja das. Also das, wenn der Mensch sagt, ich schaffe mir meine Würde, self-made man und self-made lady inzwischen auch, was kann denn da rauskommen, dass ich mir meine Würde geben kann durch meine Leistung? Das ist aber das Einzige, was übrig bleibt. Während wir unsere Würde eben etwas ist, die man nur von außen kriegt. Also wir haben die Würde, weil wir eben beim Namen gerufen sind und ein freies, absolutes Wesen in voller Freiheit meinen Namen, von jedem von uns seinen Namen in seiner Hand geschrieben hat. Das macht unsere Würde. Die Würde kommt also von außen. Das ist, sagt auch der Luther sagt, ab extra. Und war dann im Streit mit der katholischen Theologie, die gesagt haben, Gnade ist erstmal ein Akzidenz, ein Zustand, den wir haben. Das ist natürlich auch richtig, wir haben einen Zustand. Aber ist dieser Zustand etwas, was wir haben? Ist das der richtige Ausdruck? Also wenn ich sage, ich bin geliebt oder ich bin gewollt oder so. Das ist ein Prädikat von mir, aber eigentlich keine Eigenschaft. Das habe ich ja nicht in dem Sinn. Also ich habe ein Gewicht und ich habe ein Geschlecht und ich habe Körpermaße oder so, die habe ich. Aber dass ich gewollt bin, ist nicht etwas, was ich habe, sondern das ist etwas, was mir von außen zukommt. Ab extra. Luther sagt dann, die Gnade ist nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett, sondern sie ist eben eine Anerkennung, ein Gewolltsein. Das heißt, sowas kommt immer von außen. Das ist der entscheidende Punkt. Für mich ist das von außen. Für Gott nicht, weil er ja der nicht andere ist. Nicht? Das wissen wir ja nicht. Aber ich bin der andere dazu. Gewollt sein werde ich eben von jemand, von den Eltern, akzeptiert und angenommen von Gott von vornherein, aus dem Nichts gewollt oder so. Das gehört hier hinein und das nennt er eben ab extra. Und das gibt Würde. Also Würde ist nicht etwas, was man in diesem Sinn also als Eigenschaft hat oder so, sondern die kriegt man dadurch, dass ein anderer, eben jemand, der eben so ist wie eben der absolute freie Gott, dass der sagt, den soll es geben und dessen du will ich sein. Das gibt uns die Würde. Und darum sagt er, ist das nicht wie die grüne Farbe am Brett. Ist keine Eigenschaft, sondern ein Prädikat, sage ich so. Ich bin gewollt, ja, aber das ist nie eine Eigenschaft wie mein Gewicht. Das habe ich.
Aber wichtig wäre eben in dieser Welt, dass unabhängig eben von dem Gewolltsein der Welt, ja,
in ja,
allen Belangen, eben man trotzdem weiß, dass man gewollt ist.
So ist es. Ja, eben. Ja, und wo soll das, eben, und wo soll das, ja,
der ganzen gesellschaftlichen Zwänge.
So ist es der Fall, so ist es.
Und wachse ja nicht darüber ja hinaus, mhm, sondern ich muss ja mich gewollt auch von außen her annehmen.
Ist genau so.
Dann nur Gott sei Dank.
So ist es. Sagen, wenn die, so ist es. So ist es.
Also ich jetzt als Problemmacher, ja, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der Probleme macht, weil er vielleicht ein paar Sachen auch nochmal deutlicher sieht, dass sie gesehen ja werden, der kriegt ja immer auch Probleme.
Natürlich.
Er muss aber eigentlich da drin bleiben, dass er gewollt ist.
So ist es. Unbedingt.
Sonst kriegt er ja eine Delle in seinem Personsein, nämlich bei Personare geht schon auch ein bisschen von der Form aus, was von einem ausgeht.
Ja, natürlich.
Ja, es muss genau, ja, der Mensch muss ja auch was haben, was von ihm ausgeht.
So ist es, ja.
So nahe. Also
eben, und da frage ich mich, was soll da eben gehen, wenn die nicht an Gott glauben? Woher soll ich, wieso soll ich Würde kriegen, wenn ich bloß aus dem Würfelbecher der Evolution gerollt bin? Und dann sagen sie, ja, durch meine Leistung. Ja, was soll mir, natürlich
das
Leistung.
Ist die Verhärtung der
Evangelien. Ja, ja, genau so. Ja, aber wieso soll die Leistung also mir wirklich Würde geben? Die gibt mir einen gewissen Wert vielleicht. Aber Wert heißt ja immer, deswegen habe ich es ja nicht so mit den Werten, immer mehr oder weniger Wert als etwas anderes. Das ist ja immer vergleichbar. Und Würde ist das Wort für einen unbedingten Wert. Deswegen hat den Kant eingeführt. Er sagt eben nicht ein Wert, wir haben auch Wert, wir sind auch, haben auch einen Wert. Ein Materialwert, habe ich immer gesagt, einen Dienstwert haben wir für das, was wir können oder so. Danach werden wir dann bezahlt oder kriegen wir unseren Beruf oder eine Einstellung oder so. Und dann haben wir nochmal den Wert, davon spricht dann Thomas wieder, einen moralischen Wert. Jeder von uns hat einen Wert als Mensch. Also wir haben nach unseren Tugenden und Tauglichkeiten. Das ist also, da bin ich jetzt nicht mein Wert jetzt Materialwert oder mein Leistungswert in meinem Beruf, sondern hier ist zugleich nochmal, bin ich als Mensch, habe ich auch einen Wert. Da gibt es eben Leute, die wertvoller sind, die Heiligen, und andere, die weniger wert sind. So nennt das also, da passen Thomas und Kant zusammen, dass die sagen, Kant sagt eben, nichts ist ohne Frage gut, außer einem guten Willen. Und genau das sagt dann eben Thomas auch, dass der gute Wille eben den Wert eines Menschen, also den als Mensch seinen Wert ausmacht. Und da gibt es eben Menschen, die sind eben wertvoller und größer, Maria, mehr als ich. Da gibt es, während Würde ist bei allen gleich, ganz egal, wie man sich benimmt oder sonst wie, dass man hier unbedingt ein Du Gottes ist, das ist unverlierbar. Das ist auch der scheußlichste Kinderschänder und was weiß ich, ist eben zugleich ein unmittelbares Du Gottes. Unverlierbar, weil das, wir haben die Würde nicht, weil wir gut sind, sondern wir haben die Würde, weil wir unbedingt gut sein sollen. Sollen dürfen, sage ich ja immer noch. Nicht? Denn wenn wir das Gewissen verlieren würden, wären wir nur noch ein Tier auf zwei Beinen. Ja?
Ich hänge noch sehr an diesem Wort Du und der andere gibt das zurück, wenn jetzt zum Beispiel heute die Kommunikation dauert über Handy oder über was passiert dann wirklich?
Das ist eben, so ist es. So ist es, ja. Also, so läuft das heute eben. Ja, ja. Tut es auch.
Ja.
Ja. Und zum Teil merken die das selber. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wie ich da, wenn ich da diese Arbeit da mache bei dieser Jugendstiftung, wo dann so 100 junge Leute da sind und die Älteren, die sich darum kümmern, das sind so Abiturienten oder Studenten in den ersten Semestern, die haben dann erzählt, beim letzten Mal beim Kennenlernen, Going Together da abends, da erstmal am Montagabend, dann saßen die da um den Tisch und jeder hatte dieses Ding in der Hand, jeder sollte sich vorstellen, aber die guckten währenddessen immer da in ihren Apparat rein und fanden da drin über den, der sich da eigentlich vorstellte, das dann viel besser und genauer, als was der da eigentlich erzählen wollte. Und die haben sich selber darüber gewundert, haben wir das erzählt. Haben gesagt, es ist merkwürdig, wie das mit diesen jungen Leuten da heute ist. Nicht? Sitzen da und nur das. Diese Virtualität, die dann eben das neue Leben wird. Das ist eben tatsächlich belastend und da wird man mal sehen, was da rauskommt.
Also kann man aber nicht sagen,
so ist es. Vielleicht packen die es irgendwie schon und dann geht das, klappt das, aber im Moment ist es jedenfalls eher noch beängstigend, was da geschieht, finde ich auch so.
Ja, das Problem wird sein, dass man eben im entscheidenden Punkt, wenn es Stress und alles existenziell dazu kommt, nicht unterscheiden kann.
So ist es.
Zwischen virtuell und dann einer Wirklichkeit.
So ist es, ja.
Einer leiblichen Wirklichkeit und dann es ist eben hier, es bleibt ein Druck
auf
den Knopf.
Ja, ja.
Unsere Sachen gehen ja auch nicht noch.
Eben. Ich meine auch, es läuft eigentlich auf die alte Sache heraus, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. So wie die Leute damals zu Zeiten von Pascal und Descartes sich, da hat auch einer ein Buch geschrieben über l'homme machine, der Mensch als Maschine, nicht? Ein atheistischer französischer Philosoph dort. Und heute sagen die Leute, wir sind eben irgendwie sowas wie ein Computer oder so etwas. Damals hat man gesagt, die Maschinen, weil da fing es ja an mit den Wasserspielen in Versailles oder so, nicht? Dass man da so Sachen bauen konnte erstmal. Und da waren die so fasziniert, dass die dann eben auch nur von der Maschine reden. Sowohl Descartes wie Pascal reden also von unserer Dynamik und dem Aufbau von der Maschine, die eben dann der Geist und die Freiheit irgendwie zu leiten hat. Aber es wird erstmal als Maschine verstanden. weil das eben damals so das Tollste und Neueste war. Und kein Wunder, dass sie es dann heute denken, wir sind eigentlich, unser ganzes Gehirn ist so eine Art von PC da, nicht? Darum, so wäre das dann. Und die Frage ist, wann wird das überwunden oder wird das anders oder was ist bis dorthin dann erstmal schon mal angerichtet worden? Oder so, wie gehen die Leute miteinander um? Das sind genau die Fragen. Und das war für mich wirklich eindrücklich, wie also diese Älteren sich da wunderten und mir das gleich erzählten, wie das da jetzt mit den Jüngeren da ist, mit den 14-, 15-Jährigen. Muss man eben gucken. Und das erlebt man ja auch bei den Neffen oder Nichten oder so, die während man mit denen geht oder holt die vom Bahnhof ab oder so, sind die immer noch dabei und sind immer noch dabei dran, nicht? Das ist natürlich schon mehr wirklich merkwürdig, nicht? Zum Teil. Ja, so ist es halt. Also drum, aber diese wirkliche Interpersonalität, die ja einfach nötig ist, meine ich, und hier hineingehört, dass jeder eben hier seine Ansicht hat, das heißt mit Merleau-Ponty gesagt, unser Bezug zur Wahrheit führt über die anderen. Entweder gelangen wir mit ihnen zur Wahrheit oder es ist nicht die Wahrheit, wozu wir gelangen. Das ist das Problem. Wir brauchen die anderen, aber die anderen garantieren auch nicht die Wahrheit. Auch was alle Leute denken, muss deswegen noch nicht richtig sein. Oder was die Mehrheit denkt, schon gar nicht, nicht? Dass das hier als Problem eben auftaucht. Und deswegen muss man sehen, wie das geht. Und dann gehört ja an dieser Stelle dann für mich eben der Richard von St. Victor hin, dass ich sage, ich bleibe eben nicht bei der Zweiheit, sondern ich bleibe eben genau bei der Dreiheit, weil die Zweiheit, da geht das A zwar auf das B los und B geht auf das A los, aber es ist nicht das wahre Eins der Liebe, sagt der Richard. Sondern das wahre Eins kommt erst, wenn die Liebe der beiden in der Liebe zum einem Dritten gemeinsamen zusammenschlägt in Eins, in Unum Conflatur, wenn das geschieht. Antike Definition der Freundschaft, idem velle et nolle, dasselbe wollen und nicht wollen. Man hat gemeinsame Interessen, man hat gemeinsame Ziele, das macht die Freundschaft aus. Das gemeinsame Gut, das ich da brauche in der Freundschaft. Deswegen sagt eben Thomas zum Beispiel, deswegen haben wir auch unseren Leib zu lieben, weil der eben auch das gemeinsame Gut unserer Liebe ist, also zu Gott. Oder so hin. Das gehört also auch nochmal dazu, denn ich brauche ein gemeinsames Gut, sagt der Aristoteles. Freunde haben einen gemeinsamen Besitz, Freundesgut gemeinsam gut. Das gehört dorthin. Also, und das Besondere, wenn das jetzt auch wieder eine Person ist, ist dann die tolle Sache, dass das dann erlaubt, dieses wirkliche Dreieck, in dem nämlich hier keiner jetzt mehr Mittel ist, sondern jeder ist der Dritte, der sich freut, dass die beiden anderen in dieser gemeinsamen Sorge um ihn sich einig werden und damit sich zusammenfinden. Er ist der Freund des Bräutigams, so wie der Täufer sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam und ich bin nur der Freund des Bräutigams. Ich muss kleiner werden und er muss größer werden. Also jeder ist der Dritte und zugleich ist jeder mit einem der anderen zusammen, zu zweit kümmern sich um den Dritten wieder. So dass sie das hier haben, während sie sonst eben das Problem haben, das kann man dann noch bei Thomas lesen, dass der andere ein Mittel ist auf dem Weg zu Gott. Das war das Problem. Augustinus redet ja davon, dass wir die Dinge, die Wirklichkeit entweder genießen oder gebrauchen. Das sind die beiden Sachen, Frui und Uti. Ein Mittel wird gebraucht, das Ziel wird genossen. Und dann geht er fort und fährt fort, Gott darf man nicht, Uti darf man nicht benutzen, sondern den darf man nur genießen. Die anderen Personen muss ich dann eben gebrauchen. Und dann haben beide das Problem, dass in einem der Briefe, Timotheus, glaube ich, ist es, oder ist es Philemon-Brief, einem der Briefe, wo Paulus schreibt, ich freue mich, wenn du wieder kommst oder so, damit ich deine Gegenwart genießen kann. Und dann können Sie jetzt beim Thomas lesen, dass der schreibt, ja, in dem Fall heißt hier genießen tamquam medio, genießen wie ein Mittel. Da muss man kein Kantianer sein, um sich darüber zu wundern. Da wird also der andere zum Mittel gemacht. Beim Claudel heißt das also als Köder. Da hängt der Engel, da hängt die Proesa an den Angel, mit der den Rodriguez da einfangen will. Nicht? Und das finde ich nicht richtig. Und deswegen reicht mir da auch die Hanische Lösung nicht, wenn er sagt, wie liebe ich Gott und den anderen Menschen, nicht? Dass er dann sagt, ja, die Liebe zum Nächsten und Allernächsten, das ist die konkrete Gestalt der Gottesliebe. Und die Gottesliebe ist die eigentliche Tiefe der Liebe zum Anderen. Das finde ich komisch. Also dann gucke ich meine Frau an und die meint, ich gucke sie an. In Wirklichkeit gucke ich dann nur, wie Gott dadurch guckt. Das finde ich nur wirklich komisch. Nicht? Das kann es nicht sein. Und deswegen war ich dann so froh, als ich diese Sache mit dem Dreieck da gefunden habe beim Richard von St. Victor. Da ist keiner Mittel. Jeder ist Mittler und jeder ist Ziel. Denn ich und du gehen auf Gott zu. Gott und ich gehen auf das Du zu. Gott und du gehen auf das Ich zu. Jeder ist Ziel. Und jeder ist zugleich der Dritte für die beiden anderen als Mittel, dass die eben einig werden füreinander. So, dass das dann eben klappt und geht. Und dann habe ich das ja auch angewendet, wollte ich auch nur wieder nochmal daran erinnern, dass das jetzt christlich auf zwei Weisen gelebt werden kann, dass die Grundmelodie ehelicher Spiritualität heißt, man geht miteinander auf Gott zu. So sehr jeder natürlich seine Geheimnisse mit Gott hat und seine Nähe zu Gott, aber das eigentliche Thema ist, dieses gemeinsam auf Gott zu gehen. Während für den Zölibatären, den Mönch, die Schwester, ist das eigentliche Lebensthema, das mit Gott auf die Menschen zuzugehen. Man kann also nicht sagen, so wie manche das nach Paulus so sehen, dass die sagen, ja, der eine liebt eben einfach nur Gott und der andere hat zugleich noch mit seiner Frau, sondern dass man sagt, jeder hat diese Dreiheit, jeder hat Gott und den Nächsten zu lieben, aber in diesen beiden Grundtonarten, die eine eben Lebensthema zusammen zu Gott und das andere mit Gott zu den Leuten. Und das erklärt dann für mich, dass eben Johannes Paul eben anfängt mit Redemptor Hominis, also mit Gott redet er über den Menschen, der befreit werden muss, als Theologe, wenn ich als Philosoph eher mit den anderen Menschen auf Gott zugehe. Aber ich brauche eigentlich immer dieses Dreieck, weil zwei kein Mit haben. Hier ist ein wirkliches Mit, mit Gott und mit dem anderen, das hier gegeben ist in der Form. Und darum finde ich das eine tolle Sache, denn es muss ja das mitgeben, das haben wir gesagt, Person kann nicht alleine sein, sondern Person ist ja interpersonal. Ich muss anerkennen, ich muss lieben, ich muss dem anderen ein Urteil über mich einräumen und all die Geschichten, die da hineingehören. Person heißt miteinander sein. Subjekt heißt nicht miteinander sein. Muss nicht sein. Deswegen ist da eher eine Konkurrenz dann da. Aber bei Personen ist es keine Konkurrenz, sondern die gehen aufeinander zu, anders kann es gar nicht sein. Da wir auch eben Individuen sind und Subjekte, steckt bei uns die Konkurrenz auch nochmal drin. Vor allen Dingen steckt die Konkurrenz ja drin, das ist ja das, was Girard vor allen Dingen so stark macht, dass unser Begehren weitgehend ein imitatives Begehren ist. So sagt er, das ist die Wahrheit des Ödipus-Komplexes. Der Sohn folgt dem Vater und der Vater liebt eben die Mutter, also tut das auch. Nicht? Und das ist einfach so. Und deswegen gibt es dauernd eben den Ärger, weil eben die Begehrungen immer imitativ sind. Die ganze Mode ist so. Deswegen wechselt die auch immer so. Dann tragen alle nur eben die Farben dieses Herbstes oder so ähnlich. Nicht? Das ist dann einfach so, dass alle das so machen. Also ein imitatives Begehren. Und das führt dann dazu, dass die Sache immer gereizter wird. Und man dann irgendeinen Anlass braucht, damit die Sache explodiert und dann wird einer umgebracht. Und dann ist erstmal Friede. Das ist das, was er darstellt und sagt, das ist eigentlich Kultur, dass diese Gewalt immer herrscht und dann sagt er, und das wird erst durch Christus anders. Sehr oft wird dann hinterher der Getötete dann sogar geheiligt und also dann ins Erhabene hinaufgehoben, aber erstmal wird er umgebracht, weil diese Gereiztheit oder so nicht anders geht, denn ich will eben dasselbe wie der andere. Das ist der Punkt. Hier geht es aber nicht um das Wollen desselben, sondern hier geht es um das Gutsein jemandem, demselben. Und deswegen entfällt das hier. Aber sonst ist das ist also diese Argumentation, die viel diskutiert worden ist von René Girard, der inzwischen verstorben ist schon auch, der das also durchgezogen hat, das Heilige und die Gewalt heißen dessen Bücher oder so, weil das immer drin steckt, nicht? Dass also die Gesellschaft eigentlich, er sagt, jeder Kreis ist immer eigentlich ein Lynchkreis. Und wenn man das kritisiert, sagt er da schon wieder, jetzt lyncht ihr mich. Nicht? Deswegen hat er sich auf die Weise nochmal ungreifbar gemacht. Der war mal bei uns in St. Georgen, ich habe auch mit ihm diskutiert, da war ihm auch nichts zu wollen, das schließt sich einfach so zusammen. Aber er ist dann katholisch geworden und zieht das rein und macht das damit. Weil er sagt, in Christus ist das eben geändert. Hier wird dieser dauernde Ding mit dem Töten des Auffälligen, die ist beseitigt. Das hört da eigentlich auf, im Prinzip. Also imitativ drei, und dann hätten wir hier eine Lebensform, wie ich zugleich die Welt und Gott bejahen kann in dieser Arbeitsteilung. Jeder hat beides zu bringen. Und das ist also wie so ein Triangel, das an einer Stelle offen ist, damit es klingt, nicht? Aber das wäre es dann. Und jede Form zeigt, was bei der anderen selber nicht so sichtbar ist. Dass die Ehe ein Sakrament ist, zeigt, dass es also bei den Zölibatären nicht um ein leibverachtendes Junggesellentum geht, sondern um Verzicht auf was Schönes und Gutes. Und umgekehrt, dass es diesen Stand der Leidenschaft für Gott gibt, um da einen Buchtitel zu nennen, das zeigt dann wieder, was bei der Ehe nicht so zu sehen ist, dass die eben nicht bloß Begehren ist, sondern zugleich auch nochmal Wohlwollen. Ti voglio bene. Ich bin dir gut. Und nicht bloß, ich begehre dich, wir wollen begehrt werden, aber nicht bloß. Sondern es gibt eben auch einfach diesen ich bin dir gut Gedanken, der da auch nochmal reingehört. Gibt's ja beide. Und das finde ich dann also eine schöne Sache. Und das nochmal, das steht nicht beim Cusanus selber, aber dass er diese Idee hatte mit diesem Bild, wo man drumherum steht und dass ich hier darauf angewiesen bin, mit dem anderen drauf zu schauen, weil ich es alleine gar nicht erreiche. Ich erreiche alleine nur meine Gegenwart. Diese eigentliche Sache, dass die Welt so reich ist und viel weiter reich geht, erst wenn ich zugleich eben mich mit anderen auf dasselbe richte und dass wir vom selben reden, aber nicht dasselbe sagen, sondern jeder sagt was anderes. Und das eben lernen, dass man hier anderes lernen kann vom anderen, das finde ich ist schon eine tolle Sache. Dann habe ich also wirklich eine, im eigentlichen Sinn, eine Dialogik und den Austausch. Und dann ist das schon ein Angeld, also die erste Rate, der Anfang schon, dessen, was dann Ewigkeit heißen wird. Dass wir einerseits Gott anschauen, aber indem wir Gott anschauen, dieses Videntem Videre, das ich ja so liebe, dieses Wort von Augustinus, heißt ein Blick begegnen. Ich sehe also nicht die Augenfarbe des anderen oder so, sondern ich sehe, erfahre mich angeblickt. Und dann sehe ich also in diesem Blick auf Gott zugleich unser Anschauen auf ihn, in dieser Gemeinsamkeit, die dort herauskommt. Wir sehen uns in Gottes Licht selber als sehend, einer den anderen erkennend und miteinander uns verschauend in Gott hinein. In diesem Wechsel eben von miteinander sich anschauen und dann wieder auf ihn schauen, oder um das so zu sagen. Und dann ist das also nichts Statisches, die Ewigkeit, die uns da erwartet in dem Sinn. Und das kann man in Grenzen eben schon eigentlich bei jedem, bei jeder Begegnung mit einem anderen Menschen hier erleben. Und dass man das dann aufnehmen kann, dass es wirklich drin steckt. Und von dort her spricht dann der Cusanus am Schluss nochmal von diesem Dialog davon, dass er sagt, so wie ich früher schon mal gesagt habe, sagt er in einem anderen Text, nämlich über den Laien, sagt er, die Wahrheit ist gar nichts Kompliziertes, sie ist ganz einfach, sie ist von großer Macht, sagt er, die Wahrheit ist von großer Macht, sie ruft auf den Gassen. So, sagt er, hat er geschrieben in seinem Libello de Idiota, dass die Wahrheit clamitat in plateis, die Wahrheit ruft auf den Straßen. Das hat er, nimmt er ein Wort Jesu, wo Jesus sagt, was euch im Verborgenen gesagt wird, das sollt ihr dann laut sagen und allen, dass sie das hören. Die Wahrheit ist eigentlich einfach, sagt er. Er sagt, früher habe ich gedacht, habe ich die Wahrheit im Dunkeln gesucht. Jetzt sehe ich, nein, die ist ganz einfach und liegt auf der Straße. So hat er das in dieser Schrift De Idiota geschrieben, hat er zwei, drei Texte geschrieben dazu, also der Laie, ne? Dass das dorthin gehört. Die Wahrheit liegt eigentlich zutage, man muss nur hingucken. Es ist eigentlich nichts groß Kompliziertes, es ist schwierig davon zu reden, weil die Sprache hat dann wieder ihre Probleme, wie wir es dauernd merken, nicht, dass man da gucken muss. Aber dass es von der Sache her eigentlich eine einfache Sache ist, das Miteinander auf was gucken und von dort her drum gehen.
Was bringt mich an den und den Ort? Ja, das
so ist es.
Willkürlich nur gesteuert, ist dadurch schon ein Mysterium.
So ist es. Ja, so meine ich.
Grundsätzlich, ja. Wenn man so offen ist und losgeht, erleben. Ja?
So ist es, ja, ja, genau so. Und deswegen bleibe ich
weiß ja, hin, der
ganz deutlich.
Finden in der Bahn, im
so meine ich. Also es liegt wirklich einfach da. Und deswegen bin ich ja, finde ich ebenso wichtig zu sagen, dass wir eben zu antworten haben. Also uns spricht etwas oder jemand an und jeder Augenblick eigentlich des Lebens ist eine Frage an uns und die sollen wir entsprechend beantworten. Indem wir das Richtige also tun oder das Richtige sagen oder was sich jetzt da gehört an der Stelle.
Jetzt hätte ich doch noch einen Satz von einer jungen Schauspielerin, die also ziemlich ein Naturtalent wäre, die sagte eben wegen der Rolle,
ja,
und wegen der Person,
ja,
sie sagte, nein, eigentlich bleibe ich trotzdem immer ich das. Ich kann mich gar nicht so weit verleugnen, dass ich auch nicht ganz, wenn ich in die andere Rolle hineingehe, nicht trotzdem ich bleibe.
So höre ich.
Das wurde
genau
sehr,
so. Sehr schön.
Aber im Nachhinein kann ich jetzt eigentlich sagen.
Ich meine auch, die hat recht. Ja. Tatsächlich gibt es ja, also jetzt so erstmal so einfach von außen geredet, diese beiden Sorten von Schauspielern. Die einen, die wirklich immer ganz was anderes sind und die anderen, die eigentlich immer so derselbe sind, aber beide großartig auf ihre Weise. Aber ich stimme dir ganz zu, der jungen Frau. Natürlich ist man selbst das, der sich in diesen Dienst gibt. Und genau das wird ja von der Person verlangt, dass sie dient. Und das ist das, was Jesus ja versucht, nicht? Der sagt, sonst die Mächtchen der Welt lassen sich bedienen. Ihr nennt mich Meister und Herr und ich bin es. Und als solcher wasche ich euch die Füße.
Ja, und das meinte ich mit dem Umgang mit der Macht.
So ist es.
Der andere Umgang, ja, ja, mit der Macht.
So ist es. Aber das ist eben auch, aber Macht ist das auch nochmal, nicht? Die da drin sind. Deswegen meine ich also, das und das empfinden auch die anderen so, dass deswegen weckt es auch Ressentiments und Widerstand. Und gehört, wenn, also die 24 Ältesten, die ja immer ihre Kronen abgeben oder so, ne, das ist eine Überwindung. Davon spricht auch Rana, er sagt, diese Anbetung und die Welt hat einen Moment auch an Selbstüberwindung, die dort geschieht, des Schmerzes, einen verwandelten Schmerz. Aber es ist was. Die Krone, wofür habe ich die denn auf dem Kopf? Um sie abzulegen vor dem Lamm. Aber eigentlich will ich sie auch da drauf haben. Oder? Also dass dieses Moment des Schmerzes, sagt er, das ist nicht ganz verschieden von dem Schmerz, den es auch so in der Welt gibt. Es ist ein verwandelter Schmerz, aber ein Schmerz und den sollte man nicht unterschlagen. Das hat er auch nochmal gerade auch, ich meine, dass es auch nochmal anklingt, ich glaube, ich irre mich nicht, in seiner Geburtstagsrede damals da in Freiburg, da zum 80. Dass er das da schon anspricht. Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, da käme es auch knapp vor, dass nochmal also diese Selbstübergabe an Gott in dieser Form hingehört. Ja, und damit ist die Zeit rum. Vielen Dank für das Mittun in dem Semester. Ich muss nämlich jetzt rauf zum, habe einen Termin wegen einer Habilitation, die da ansteht beim Professor Sanz.
Nächstes Semester für Pascal?
im nächsten Semester, ich überlege noch, ob ich gleich mit Pascal anfange oder ob ich erst noch mal eine Stunde oder so noch mal Descartes mache. Das sehe ich aber. Jedenfalls kommt an sich, wie ich gesagt habe, Pascal dann, weil also machen wir dann schon. Das andere vielleicht oder auch nicht, sehe ich mal, wie ich das mache. Vielleicht fange ich auch einfach so an und schiebe den Descartes dann später ein. Und Ihnen muss ich das dann rechtzeitig noch schreiben dann oder sagen. Vielen Dank. Bis zum Winter dann. Nicht. Und Dr. Olbrich hat nochmal die Daten da aufgeschrieben, aber ich glaube, Sie haben sie auch so schon. Ne? So, dann muss ich nämlich ein Stockwerk höher. Habe ich meinen Schlüssel? Ja. Ach so, für morgen. Ich brauche ja noch den. Ich komme da.